Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Heute mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen.
Abkühlung. KI-Chatbots haben den Gipfel der Aufmerksamkeit überschritten. KI für mich. Swipen und flirten mit Dating AI Pro. Vorreiter. Kalifornien will künstliche Intelligenz gesetzlich regulieren. Und das digitale Logbuch. Kaisers Klamotten.
Generative AI at the moment has actually passed the peak of inflated expectations.
Der Höhepunkt der übertriebenen Erwartungen, die in die generative künstliche Intelligenz gesetzt wurden, der liege nun hinter uns, sagt Haritha Kandabatu. Sie beobachtet für die Unternehmensberatung Gartner diese Erwartungen und die öffentliche Aufmerksamkeit, die die Technologie erfährt. Kurz gesagt, den KI-Hype. Die Aufregung um neue Techniken nimmt oft einen typischen zeitlichen Verlauf, den Gartner Hype Cycle, der mit der generativen KI selbst ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt ist. Um diesen und um andere Technologiezyklen geht es heute bei uns in Computer und Kommunikation. Achim Killer, was kommt denn jetzt nach diesem Gipfel des Hypes?
Wenn es wie üblich läuft, dann geht es jetzt erst einmal bergab. Fast so weit, wie es bisher aufwärts gegangen ist, mit der Hoffnung auf ChatGPT und Konsorten, bis ins Tal der Enttäuschungen. So nennt Gartner den Tiefpunkt eines Hype-Cycles. Illusionen platzen, Implementierungen funktionieren nicht, Projekte scheitern, das wäre typisch. Aber meist geht's dann doch wieder aufwärts, auf dem Pfad der Erleuchtung, schöner Name, wie ich finde, bisschen was geht doch mit der neuen Technik und noch ein bisschen. Und schließlich ist das sogenannte Plateau der Produktivität erreicht. Die Technik ist ausgereift und vielleicht sogar allgegenwärtig und selbstverständlich.
Und wenn nicht, dann verpufft der Hype und es geht weiter, als wäre nichts geschehen?
Nee, es ist ja schon einiges geschehen. Nvidia hat sich von einem Unternehmen, das vor allem unter Computerspielern bekannt war, zum zwischenzeitlich mal wertvollsten Konzern der Welt entwickelt. Mit einer Börsenkapitalisierung von auf dem Höhepunkt fast 3,5 Billionen Dollar. Das sind etwa so viel wie das Bruttoinlandsprodukt von Indien. Und dann ist es wieder um etliche 100 Milliarden bergab gegangen. So ein richtiger Hype schlägt sich natürlich auch an den Börsen nieder. Und da versucht man dann solche massenpsychologischen Effekte beispielsweise mit sogenannten Elliott-Kurven zu beschreiben.
Und wie wirken sich denn jetzt die Technologien auf die wirkliche Welt aus, jenseits der medialen Aufregung und der Kapriolen an der Börse? Gibt es dazu auch Theorien und Kurven?
Ja, die bekannteste stammt von Nikolai Kondratjew. Der hat vor 100 Jahren die Theorie von den langen Wellen der Konjunktur entwickelt. Die dauern jeweils rund 50 Jahre. Und am Anfang stehen immer technische Innovationen. Stichworten Dampfmaschine, Eisenbahn, Elektrizität, Auto, Computer. 5 Kondratjew-Zyklen haben wir demnach bislang gehabt. Und in Deutschland, da spricht man in der Wirtschaftspolitik auch von der Industrie 4.0. Das wäre auch so eine lange Welle in einer anderen Zählung halt.
Hype-Cycles und lange Wellen. Wir haben einmal zusammengestellt, welche Rolle künstliche Intelligenz bei diesen Kurven überhaupt spielt.
So at the moment it has.
Der Hype um generative KI hat den Gipfel überschritten. Wir erwarten künftig mehr Projekte mit anderen KI-Techniken oder mit anderen Techniken in Verbindung mit generativer künstlicher Intelligenz.
Meint Haritha Kandabatu. Die IT-Unternehmensberatung Gartner erwartet, dass die Aufregung um KI-Bots wie ChatGPT bald von neuen KI-Hypes abgelöst wird. So zeichnet sich bereits ein großes mediales Interesse an Themen wie KI-Basismodelle, allgemeine künstliche Intelligenz, KI-Simulation und künstliche Intelligenz auf Basis von Quantencomputern ab. Auf jeden Hype würde demnach ein neuer folgen. Nachhaltiger wirken Technologien in der Theorie von den langen Wellen der Konjunktur. Danach prägen einige wenige Basisinnovationen Epochen von 40 bis 60 Jahren. Aktuell läuft demnach gerade die 5. lange Welle oder der 5. Kondratjew-Zyklus aus.
Nach der fünften Revolution bilden Computer und Software in ihrer ganzen Vielfalt die Universaltechnologie. Mikroelektronik und Information sind billig. Das Internet stellt die Infrastruktur für immaterielle und Containerschiffe die für physische Produkte bereit. Solche Kombinationen verschiedener Technologien bestimmen das jeweilige Leitbild der Innovation und deren Veränderungspotenzial.
So die venezolanische Ökonomin Carlota Perez. Die fünfte lange Welle würde demnach der gegenwärtigen Informationsgesellschaft entsprechen. Mittlerweile sind sich die Anhänger Nikolai Kondratjews einig, dass KI die entscheidende Basisinnovation für die sechste lange Welle bilden könnte. In der deutschen Wirtschaft zählt man anders. Auf die Dampfmaschine und das Fließband, welche die ersten beiden Phasen der industriellen Entwicklung prägten, folgt als dritte Basistechnologie der Computer, der das Informationszeitalter einläutet. Die Industrie 4.0 wiederum wurde 2011 als wirtschaftspolitisches Ziel ausgerufen. Im Zentrum standen damals vernetzte cyberphysische Systeme. Heute würde man von KI sprechen, denn diese Systeme sollen autonom Entscheidungen treffen, müssen also über maschinelle Intelligenz verfügen.
Dann gehen die ja ohne künstliche Intelligenz nicht, denn sie brauchen sowohl maschinelles Lernen, sie brauchen maschinelles Erkennen der Umgebung und sie müssen ein maschinelles Umsetzen in Handlungsabläufe haben, die sie dann wieder über Robotik oder über selbstfahrende Autos, ich sag mal, in die Realität bringen. Das alles zusammengenommen beeinflusst nicht nur die Produktion, sondern die Gesellschaft ganz nachhaltig.
Prognostizierte der damalige Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, Henning Kagermann, die Entwicklung im Deutschlandfunk. Wenn es um langfristige technologische Entwicklungen geht, steht mittlerweile KI im Mittelpunkt. Und Herr Ruther Kandabatu erwartet bald einen großen Hype um den verantwortungsvollen Umgang damit, um Responsible AI.
So responsible AI is something.
Über verantwortungsvolle KI wird viel diskutiert. Sie umfasst ethische Konzepte, Vorurteilsfreiheit, Transparenz. Sie bildet einen Schirm, unter dem beim Einsatz von künstlicher Intelligenz angemessene ethische Entscheidungen getroffen werden können.
Technologiezyklen, sie drehen sich zunehmend um künstliche Intelligenz. Achim, die KI-Forschung, die hat ja selbst auch eine lange Geschichte, auch wenn uns das nicht immer so bewusst ist. Und die ist auch länger als ein Kondratjew-Zyklus. Und sie beginnt ja auch nicht erst, als in Deutschland die Industrie 4.0 ausgerufen wurde, oder?
Ja, und sie ist selbst wiederum zyklisch verlaufen. Der alles überragende KI-Wissenschaftler war seinerzeit ja ab den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Marvin Minsky. Und wenn der zwischendrin mal gesagt hat, dass er jetzt nicht mehr weiterkommt mit seiner Forschung, dass er jetzt an eine Grenze gestoßen sei, dann hat das zu schweren Depressionen in der Szene geführt. Man hat dann von einem KI-Winter gesprochen, der ausgebrochen sei. Gartner würde sowas heute wohl als Tal der Enttäuschungen innerhalb eines Hype-Cycles bezeichnen. Ja, und wenn Minsky dann wieder eine Idee gehabt hat, dann ist der Hype wieder weitergegangen.
Na, ist denn künstliche Intelligenz überhaupt so wirkmächtig, dass sie eine ganze Epoche prägen kann?
Ich denke schon, wenn man jetzt mal, sagen wir, den gesamten Bereich des maschinellen Lernens nimmt und nicht bloß die Chatbots, die aktuell gehypt werden. Mustererkennung spielt in allen Wirtschaftssektoren eine zentrale Rolle. Das müssen die Leute, die da arbeiten, heute noch mühevoll lernen. Mit KI hingegen ist der Aufwand relativ gesehen gering. Und dann beeinflussen prägende Technologien nicht nur die Wirtschaft, sondern auch Politik und Gesellschaft. Und das kann man derzeit ja rund um den Globus beobachten. Überall werden Gesetze, Richtlinien und Verordnungen erarbeitet oder diskutiert, die den Einsatz von künstlicher Intelligenz regulieren sollen. Das ist quasi der Rechtsrahmen für eine neue Epoche, der da gerade in der Mache ist.
Über die Halbzyklen der künstlichen Intelligenz sprach ich mit Achim Killer. Danke.
Computer und Kommunikation. KI für mich. Coole Apps, angetestet von Fabian Neuenzeit und Robin Niehaus.
Fabi, schau mal bitte kurz. Welches von den beiden Fotos würdest du nutzen? Das hier aus dem Urlaub oder lieber das, wo ich so ein bisschen ernst gucke?
Boah, kommt wahrscheinlich darauf an, was du sonst noch so in dein Profil reinschreiben willst. Aber so richtig helfen kann ich dir da jetzt auch nicht.
Na schade. Ich sag's dir ganz ehrlich, diese ganze Online-Dating-Geschichte, es ist einfach nicht meine Welt.
Ja, aber analog bei dir auf dem Land ist halt auch tote Hose. Also für eins musst du dich entscheiden.
Tja, das sind die modernen Zeiten. Eine Partnerin oder einen Partner finden, das geschieht ja heute nicht mehr bei gesellschaftlichen Ereignissen, bei Festen oder Feiern und auf der Arbeit schon gar nicht mehr, sondern per Dating-App. Und die wird dann auf dem Smartphone installiert und dann geht die Partnersuche los mit dem Swipe nach rechts. Da startet man das Chatten und das Flirten und wenn es passt, dann gibt es halt ein Date. Und an dieser Stelle kommt dann wieder die KI ins Spiel. Die verspricht uns nämlich, beim Online-Dating zu unterstützen. Ein Beispiel dafür ist das KI-Programm Dating AI Pro. Fabi und Robin, ihr habt unser Beispiel ausprobiert. Hallo erstmal.
Hallo.
Hi.
Ja, dieses KI-Programm, das gibt ja an, der ideale Wingman, also ein guter Verkuppler zu sein. Wie sieht denn die Stellenbeschreibung für einen Verkuppler aus?
Ja, eigentlich wie auch bei dem echten menschlichen Verkuppler das Ganze, denn der muss natürlich alles im Blick haben und deshalb will auch die KI in vielen Bereichen, die zum Online-Dating eben dazugehören, Hilfe anbieten. Die Dating AI Pro verspricht dabei zu helfen, richtige Antworten auf verschiedene Situationen beim Online-Dating zu finden und lockere Sprüche zu liefern, um so beim Dating eben das Interesse auf der anderen Seite zu wecken.
Ja, die KI will also so eine Art Dating-Trainingsplatz sein, wo man dann auch mal swipen und chatten kann mit einer nicht realen Person, sondern mit der KI. Das Ziel ist also, alles, was mit irgendwie dem Online-Dating zu tun hat, zu vereinen, dass man sich dann selbst im Prinzip nur noch durch die Masken klicken muss und startklar ist.
Also romantisch hört sich das nicht an, eher ein bisschen bürokratisch. Lasst uns doch mal Schritt für Schritt durchgehen. Wie habt ihr jetzt dieses Programm verwendet?
Los ging es erstmal mit den Bildern für unser bzw. Robins Dating-Profil und das ist tatsächlich sehr einfach. Wir haben dann 4 Bilder von Robin hochgeladen, die KI hat die Fotos analysiert und schon nach ein paar Sekunden dann eine Reihenfolge vorgeschlagen, in der wir die Fotos nutzen sollen.
Genau, und dann haben wir uns um den schriftlichen Teil unseres Profils gekümmert und dann erstmal Fragen zu mir beantwortet. Wie alt bin ich? Was mache ich gern in meiner Freizeit und wie sieht zum Beispiel das perfekte Date für mich aus? Und die KI hat unsere Profilbiografie dann auch gebaut. Ich habe da zum Beispiel angegeben, dass ich in der Freizeit gerne Sport treibe und gerne Brettspiele spiele und ich lese es einfach mal vor. Wischen Sie nach rechts, wenn Sie Lust auf eine Partie Badminton oder ein paar witzige Brettspiele haben. Das klingt tatsächlich erstmal ein bisschen steif. Das liegt auch daran, dass sich die Seite zwar auf Deutsch schalten lässt, die Profilbiografien im Original aber auf Englisch generiert werden. Inhaltlich hat es zwar gepasst, aber ich sage auch ganz ehrlich, ein bisschen mehr Kreativität hätte ich mir dann auch gewünscht.
Also, bevor es richtig losgeht, muss man erstmal mit den Bildern und den biografischen Angaben ein Gerüst bauen. Das habt ihr gemacht. Doch damit allein dürfte es ja mit der großen Liebe noch nichts werden. Wie sah es beim Chatten aus?
Auch da liefert die KI erstmal verschiedene Hilfestellungen, zum Beispiel beginnend beim Icebreaker, also bei der Gesprächseröffnung oder auch bei ganz normalen Antworten auf verschiedene Gesprächssituationen. Da kann man dann sogar angeben, wie man denn bitte antworten möchte, zum Beispiel lieber romantisch, sarkastisch oder witzig. Das große Problem ist dabei nur eben, dass viele von den Texten einfach in der deutschen Sprache nicht funktionieren. Man merkt da einfach, das Ganze ist in einem englischen Original programmiert und wird da generiert eben auf Englisch und nicht auf Deutsch.
Ja, also auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber das Gute, diese von der KI generierten Texte kann man dann direkt ausprobieren und zwar im Bereich Dating-Praxis. Da chattet man dann mit einer KI-generierten Person, ein bisschen Trockenübung sozusagen, also mit der KI. Wir haben dann einfach mal mit Chloe geschrieben und direkt im ersten Versuch einen Korb bekommen, weil wir sie wohl zu früh nach einem Treffen gefragt haben. Die KI hat uns deshalb nur einen von 10 möglichen Punkten gegeben. Aber auch hier muss man sagen, mit der deutschen Sprache hat sich die KI einfach schwer getan und teilweise hier sogar mit einer Fehlermeldung reagiert.
Also da gibt's ja doch noch ein paar Schwierigkeiten und ganz ehrlich, so ganz ist es nicht meins. Ich würde da kein Geld für bezahlen, aber muss man was bezahlen?
Also grundsätzlich ist das Programm erstmal kostenlos. Man muss sich zwar registrieren, kann dann aber alle Funktionen nutzen. Aber, du hast schon gehört, da kommt noch ein Aber. In der Gratis-Version lassen sich eben nur eine begrenzte Anzahl von Texten generieren und nutzen. Denn das Tool beruht auf dem Prinzip sogenannter Credits. Die braucht man für die einzelnen Anwendungen, also das Bilder bewerten lassen, das Profil generieren. Wenn man die KI dann mehr und öfter nutzen möchte, dann muss man sich mehr von diesen Credits kaufen. Da gibt es verschiedene Tarife zwischen 5 US-Dollar bis zu 39. Das dann für die monatliche Unlimited-Version.
Wie ist denn euer Fazit? Kann man damit beim Online-Dating wirklich brillieren und vielleicht auch zum Erfolg kommen?
Ja, das haben wir natürlich auch mal selber probiert, haben uns die Tipps der KI mal zu Herzen genommen und selber ein echtes Dating-Profil erstellt. Und da muss man dann ehrlicherweise sagen, die Texte von der KI kamen da jetzt nicht immer besonders gut an. Aber wenn man mal ein bisschen Inspiration beim Texten braucht oder beim Erstellen vom eigenen Dating-Profil, dann kann die Dating AI Pro schon eine nette Inspiration und Hilfe sein. Schade ist aber eben, dass die deutschen Übersetzungen nicht an das englische Original rankommen.
Immerhin kann man das Tool aber einfach im Browser nutzen, ganz unkompliziert. Und wer neu in der Online-Dating-Welt ist, der kann hier einfach mal ausprobieren. Man muss aber sagen, technisch flasht einen diese Dating-AI jetzt nicht unbedingt. Okay, es sind halt Bewertungsalgorithmen und eine KI-gesteuerte Textgenerierung. Also erstmal nichts, was man jetzt ChatGPT nicht auch so prompten könnte. Was aber eben cool ist, dass man sich einfach durch diese Masken klicken kann und es dann flott geht und dass diese verschiedenen Tools gebündelt sind in einem. Was man sich, finde ich, aber fragen muss, ob man so denn wirklich die wahre Liebe finden kann. Trotzdem scheint es aber anzukommen. Nach eigenen Angaben hat die Dating-AI nämlich schon über 1 Million Profile generiert. Also auch die KI hat den Online-Dating-Markt entdeckt und der boomt. Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft aus dem letzten Jahr zeigen, allein 39% der 30- bis 49-Jährigen suchen online nach einer Partnerschaft.
Online-Dating mit KI-Unterstützung, das haben Fabian Neuenzeit und Robin Niehaus für uns ausprobiert und sind dem Glück dabei vielleicht ein bisschen näher gekommen oder auch nicht. Danke dafür. Ausgerechnet bei unserem nächsten Thema, da war Europa ausnahmsweise einmal schneller dabei als die USA. Denn in den Vereinigten Staaten, da wird über ein Gesetz zur Regulierung von künstlicher Intelligenz immer noch heftig gestritten, während die Europäische Union das schon längst in trockene Tücher gebracht hat. Doch nun will ausgerechnet ein Bundesstaat, nämlich Kalifornien, Nägel mit Köpfen machen. Nils Dams berichtet.
I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong.
Wenn was mit dieser Technologie schief geht, dann richtig. Das hat Sam Altman letztes Jahr vor dem US-Kongress gesagt. Altman ist der Chef von OpenAI, die Firma, die ChatGPT entwickelt hat.
We think that regulatory intervention,
wir halten staatliche Regulierung für nötig, um Risiken zu minimieren. Bald könnte es soweit sein, zumindest in Kalifornien. Auf einheitliche Regeln fürs ganze Land konnte sich der Kongress in Washington noch nicht einigen, obwohl
it's a very high priority. Thank you, everybody.
Thank you.
Das eine hohe Priorität habe, hat US-Senator Chuck Schumer gesagt. Das kalifornische KI-Gesetz könnte zum Vorbild werden.
Das Ziel.
So that we can reduce the risk.
Wir wollen das Risiko verringern, sagt Scott Wiener. Er vertritt San Francisco im Senat von Kalifornien und hat das Gesetz mitgeschrieben. Er meint Risiken, die durch KI verursacht werden könnten.
Shutting down the electric.
Dass der Strom ausfällt, das Bankensystem angegriffen wird oder Biowaffen entwickelt werden. Wenn Whistleblower vor möglichen Gefahren durch künstliche Intelligenzen warnen, sollen sie durch das Gesetz besser geschützt werden. Ziel sei es nicht, die KI-Entwicklungen zu stoppen. KI-Systeme werden aber immer leistungsfähiger, deshalb wolle man die Kontrolle behalten, bevor was passiert. Wir haben das zum Beispiel bei Social-Media-Firmen gesehen, sagt Wiener. Die haben sich weiterentwickelt, wir haben einfach zugesehen und mussten dann hinterherrennen. Und machen das größtenteils auch heute noch.
Das Gesetz
würde ausschließlich sehr große Sprachmodelle betreffen, die mit riesigen Datenmengen gefüttert wurden. Groß bedeutet, die Entwicklung dieser Modelle muss mindestens 100 Millionen Dollar gekostet haben. Das neueste GPT-Modell von OpenAI zum Beispiel oder Gemini von Google. Diese Modelle müssten dann vor der Veröffentlichung verpflichtend getestet werden. Auch kalifornische Behörden hätten mehr Einfluss. Der Generalstaatsanwalt könnte KI-Firmen verklagen, wenn durch die Verwendung deren Modelle zum Beispiel Menschen zu Schaden kommen. Sollte eine KI außer Kontrolle geraten, muss die Firma in der Lage sein, sie schnell abzuschalten. Das Gesetz verlangt sozusagen eine Art Notausknopf. Sprachmodelle ermöglichen es KI-Bots wie ChatGPT sehr schnell menschenähnliche Texte zu schreiben. Sie können aber auch Bilder oder Computercode generieren. Nutzende müssen dafür einen Textbefehl, einen sogenannten Prompt, eintippen.
Die Reaktion.
Seit Monaten wird über das Gesetz diskutiert. Gegenwind gab es für Wiener auch aus der eigenen, aus der Demokratischen Partei. Entwickler und Firmen könnten Kalifornien verlassen, um ihre KIs in anderen Bundesstaaten zu entwickeln. Ähnlich argumentieren auch die KI-Firmen selbst. Google und Meta zum Beispiel, auch OpenAI, wir erinnern uns, die Firma, deren Chef gesagt hat, wir halten staatliche Regulierung für nötig, um Risiken zu minimieren, kritisiert das Gesetz. Es gefährde die KI-Wettbewerbsfähigkeit der USA. Wenn Regulierung, dann für die ganzen USA, nicht für einzelne Bundesstaaten. Dem Sender Bloomberg hat Scott Wiener dazu gesagt,
we did that in California in 2018.
Als wir in Kalifornien 2018 ein Datenschutzgesetz eingeführt haben, wollten auch alle den Staat verlassen. Das ist nicht passiert. Außerdem betreffe das Gesetz alle Firmen, die in Kalifornien Geschäfte machen. Es reiche also nicht, wenn die einfach ihren Hauptsitz innerhalb der USA verlegen. Sie müssten komplett auf Geschäfte mit den fast 40 Millionen Bewohnern Kaliforniens verzichten. Wiener bezweifelt, dass das passiert.
I'm skeptical that that would happen.
Eine weitere Sorge der Tech-Konzerne betrifft sogenannte Open-Source-Modelle. Die können Entwickler weltweit und kostenlos nutzen, das lässt sich kaum kontrollieren. Firmen wie Meta fürchten, sie könnten für Anwendungen, die mit ihren Modellen entwickelt werden, haftbar gemacht werden. Das Gesetz wurde nach der Kritik an mehreren Stellen abgeschwächt. Zum Beispiel wurden die Standards angehoben, ab wann sich KI-Firmen an die neuen Regeln halten müssen. Anderen gehen die nicht weit genug, sie halten Formulierungen im Gesetz für zu vage. Zustimmung kommt von bekannten KI-Forschern wie Jeffrey Hinton oder auch von Tech-Milliardär Elon Musk. Auch er hat mit xAI eine eigene KI-Firma. In einem Post schreibt er:
Seit über 20 Jahren setze ich mich für die Regulierung von KI ein. So wie wir jede Technologie regulieren, die ein potenzielles Risiko für die Öffentlichkeit darstellt.
Bevor das Gesetz aber in Kraft treten kann, muss der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom noch zustimmen. Er könnte auch noch ein Veto einlegen. Bisher hat er sich nicht dazu geäußert, wie er zum Gesetz steht.
Kalifornien will ein KI-Gesetz erlassen, darüber berichtete Nils Dams.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 23796.
Endlich hast du abgenommen.
Den Hörer, wie immer, wenn du anrufst, Knacki.
Den Hörer? Wie willst du denn beim Handy den Hörer abnehmen?
Irrtum, Knacki. Wenn du anrufst, klingelt das Analoge.
Du hast echt noch ein Analogtelefon, so richtig mit Wählscheibe?
Genau das klingelt, wenn du anrufst.
Gibt's einen Grund?
Sicherheit. Wählscheibe kann niemand mehr bedienen. Außerdem kannst du mir keinen Trojaner aufspielen.
Das war doch nur ein Test. Damals bei Napster. Das liegt doch längst in der Mottenkiste und du bist auf mein erstes Phishing reingefallen, Dicker.
Aber kein zweites Mal. Ich mache auch kein Telebanking.
Online-Banking heißt das, du alter weißer Mann.
Ich weiß, ich mach's einfach nicht. Kein Online-Banking, kein Phishing. Nichts, was mit Geld zu tun hat, kommt auf mein Handy. Bargeld lacht.
Bargeld ist doch auch nur virtuelles Papier. Bist du im Tal der Tränen, Dicker?
Hast du welche gesehen, als wir baden waren? Vorm Schwimmbad standst du dreimal länger in deiner Online-Bucherschlange, dreimal länger als ich in meiner Barzahlerschlange. Ruckzuck war ich drin und du warst fast eine Stunde länger im Tal der Tränen. Oder waren das Schweißperlen, was du da abgetrocknet hast, als ich aus dem Wasser kam?
Freudentränen, Dicker. Hab nämlich jemand Nettes kennengelernt beim Warten und du nicht.
Ach, offline? Wirklich? Bist du nicht mehr in diesem Portal?
Doch. Aber ich bin doch nicht bekloppt.
Hat's bei dir nicht gematcht?
Doch, geht super. Mein Profil ist perfekt. Aber du weißt doch, ist gefaked. Bin doch nicht bekloppt und gebe irgendeinem Portal echte Daten.
Und wie kommst du dann zu deinem Date?
Biodaten, Gesichtserkennung, Gangerkennung, Sprachprofil, Freunde, Konsumverhalten, Lernfortschritt jage ich über meine KI. Wenn da alles stimmt, kannst meinetwegen matchen.
Oh, wie kommst du an die Daten?
Dicker, gestatten, mein Name ist Knacki. Ich hieße nicht Knacki, gäbe es keinen Hype-Zyklus, dem Staat immer wieder neu olle Überwachungsklamotten zu verkaufen.
Kannst du?
Wo ein Loch ist ein Weg. Jetzt neu mit KI.
Gehackt?
Nee, gekauft. Gibt's alles auf dem Schwarzmarkt.
Und? Alarmierst du nicht die Cyberabwehr?
Nicht nötig. Die kauft da auch.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
ChatGPT ist ein großer Stromfresser. Mit dieser Meldung startet unser Info-Update von und mit Lucian Haas.
Jede ChatGPT-Anfrage verbraucht 10-mal mehr Energie als eine Google-Suche. Das geht aus einer Analyse hervor, die das Unternehmen Best Broker veröffentlicht hat. Demnach geht eine einzige Anfrage an den KI-Chatbot mit einem Stromverbrauch von 2,9 Wattstunden einher. Bei einer üblichen Google-Suchanfrage sind es 0,3 Wattstunden. Hochgerechnet auf ein Jahr dürfte der Strombedarf von ChatGPT allein für die Beantwortung von Nutzeranfragen bei rund 227 Millionen Kilowattstunden liegen. Das reicht aus, um gut 78 Milliarden Prompts zu verarbeiten.
Telegram soll wahre Nutzerzahlen verschleiern.
Die EU-Kommission hat eine Untersuchung des Messenger-Dienstes eingeleitet. Dabei geht es um die Frage, wie viele Nutzer Telegram tatsächlich hat. Das Unternehmen hat dazu keine genauen Angaben gemacht. Zuletzt hatte Telegram lediglich gemeldet, deutlich weniger als 45 Millionen Nutzer in der EU zu haben. Durch den Digital Services Act wäre das Unternehmen aber verpflichtet, konkrete Zahlen zu nennen. Bei mehr als 45 Millionen Nutzern könnte Telegram von der EU als sogenannte Very Large Online-Plattform eingestuft werden. Telegram würde dann strengeren Regeln in Bezug auf den Datenschutz, die Moderation von Inhalten und den Austausch von Nutzerdaten mit der EU unterliegen.
Die Bundesregierung will Gesichtserkennung mit Internetfotos erlauben.
Als Reaktion auf das Messerattentat von Solingen haben das Bundesinnenministerium und das Bundesjustizministerium ein entsprechendes Sicherheitspaket vorgestellt. Neben einer Verschärfung des Waffenrechts sieht es für die Ermittlungsbehörden auch mehr Befugnisse in der digitalen Welt vor. Die Polizei soll künftig Fotos von Verdächtigen mit öffentlich zugänglichen Internetdaten abgleichen dürfen. Biometrische Gesichtserkennung soll helfen, gesuchte Personen leichter zu identifizieren. Außerdem soll es den Behörden ermöglicht werden, künstliche Intelligenz für die automatisierte Auswertung polizeilicher Daten zu trainieren und einzusetzen. Dabei sollen die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, des europäischen Datenschutzrechts und der neuen KI-Verordnung beachtet werden.
Googles KI erzeugt wieder Bilder von Menschen.
Im Februar hatte Google die Funktion gesperrt, nachdem Gemini Bilder von schwarzen Nazisoldaten produziert hatte. Die künstliche Intelligenz hatte sich offenbar hartnäckig an bestimmte Diversitätsvorgaben gehalten. Ein halbes Jahr nach dieser Blamage lässt Google nun wieder zu, dass seine KI-Software Menschen abbildet. Die Funktion steht zunächst nur Abokunden des Chatbots Gemini zur Verfügung. Gesperrt bleibt allerdings die Möglichkeit, mit der Google-KI fotorealistische Darstellungen bekannter Personen zu generieren.
Cyberangriffe auf deutsche Unternehmen verursachen Rekordschäden.
Und zwar in Höhe von 267 Milliarden Euro allein in den vergangenen 12 Monaten. Das geht aus einer Analyse des Digitalverbands Bitkom hervor. Gut 1000 Unternehmen aus allen Branchen wurden dafür befragt. 81% der Firmen gaben an, in letzter Zeit von Datendiebstahl, Spionage oder Sabotage betroffen gewesen zu sein. Mehr als 2/3 der angegriffenen Firmen ordneten die Aktivitäten der organisierten Kriminalität zu. Die verschärfte Bedrohungslage führt zu höheren Ausgaben für IT-Sicherheit.
Sternzeit, 31. August. Der Sternenhimmel im September. Das himmlische Highlight des kommenden Monats ist die partielle Mondfinsternis. Am Morgen des 18. September streift der Vollmond den Kernschatten der Erde. Das Firmament stellt allmählich auf Herbst um. Die Länge des lichten Tages nimmt im September um fast 2 Stunden ab. Zum Monatsende sind die Nächte wieder länger als die Tage. Den nächtlichen Planetenreigen eröffnet die Venus, die nach Sonnenuntergang tief über dem Westhorizont steht. Am 5. September begleitet von der zunehmenden Mondsichel. Der Ringplanet Saturn erreicht am 8. seine beste Stellung des Jahres. Er ist jetzt die ganze Nacht über zu sehen. Am 16. und 17. September begleitet ihn der fast volle Mond. Jupiter im Stier und Mars in den Zwillingen strahlen nach Mitternacht am Osthimmel. Der Mond passiert sie am Morgen des 4. und 25. September. Der innerste Planet Merkur zeigt sich bis zur Monatsmitte etwa 1 Stunde vor Sonnenaufgang in der Morgendämmerung. Morgen früh steht die hauchdünne Mondsichel oberhalb Merkurs. Bei den Sternbildern dominiert zu Beginn der Nacht noch das mächtige Sommerdreieck, die südliche Himmelsbühne. Besonders markant ist die blau-weiße Vega in der Leier nahe dem Zenit. Nach Mitternacht steht im Süden das Herbstviereck des Pegasus und nahe dem Zenit das W der Cassiopeia. Vor Beginn der Morgendämmerung glitzern Orion, Sirius und alle anderen typischen Wintergestirne im Südosten. Die himmlische Botschaft ist klar. Auch dieser Sommer geht unweigerlich bald zu Ende.
Das war Computer und Kommunikation für heute. Manfred Kläuber war am Mikrofon und sagt Danke fürs Zuhören.